Du schreibst ein Newsletter über Rechte zusammen mit deinem Partner. Wie oft ist die AfD Thema beim Abendessen?
Wir schreiben nicht nur den Newsletter zusammen, wir sitzen auch gemeinsam in einem Homeoffice uns gegenüber. Und ich habe ja noch einen anderen Job, der tagesfüllend ist, aber es driftet schon immer mal wieder gedanklich dahin ab. Und deswegen unterhalten wir uns eigentlich den ganzen Tag nur darüber. Also wirklich, es ist nicht aufs Abendessen beschränkt. Egal, ob wir irgendwie abends eine Sendung schauen oder ob wir irgendwie den Einkauf für die Woche planen, immer ist irgendwie das Thema AfD ploppt dann immer mal wieder auf.
Das klingt furchtbar anstrengend.
Ja, das stimmt. Punkt.
Okay, kein Widerspruch, ja. Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesen Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Heute ist mein Gast Maria Timtschenko. Das ist die, die so viel über die AfD nachdenkt. Auch weil es um sie herum sehr viele gibt, die die AfD wählen. Vor 2 Jahren hat sie zusammen mit ihrem Partner Johannes Giesler beschlossen, wir müssen besser über die Strategien dieser Partei aufklären. Vor allem darüber, was man dagegen tun kann. Ihr Newsletter heißt Wie Rechte reden und Maria schreibt daran in ihrem Feierabend, denn eigentlich arbeitet sie in der internen Unternehmenskommunikation. Wir sammeln in dieser Folge Ideen, was JournalistInnen tun können, um unsere Demokratie vor Rechtsextremismus zu schützen. Maria glaubt zum Beispiel, dass Journalismusstudierende im Studium bisher gar nicht das Richtige lernen. Und sie erzählt, dass sie die AfD am Anfang gar nicht so schlimm fand. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Ich wohne ja in Bonn und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. In meinem Wahllokal bei der Bundestagswahl, also in der Schule, in der ich gewählt habe, da gab es insgesamt 38 Stimmen für die AfD. Unter 5%. Also in ganz Bonn waren es ein bisschen mehr, aber wenn ich so durch meine Nachbarschaft laufe, die Chance, dass ich einen AfD-Wähler treffe, ist ziemlich klein. Und auch vor den Kommunalwahlen habe ich fast keine AfD-Wahlplakate gesehen. Die hängen hier einfach nicht. So. Du bist in Leipzig, da hatte die AfD bei der Bundestagswahl über 20%. Wie merkst du das in deinem Leben? Oder merkst du das?
Oh ja, das merke ich sehr gut. Also ich wohne nicht nur in Leipzig, bin hier auch geboren und aufgewachsen, in einem kleinen Vorort. Und ich sag mal, vor 10, 12 Jahren oder sag mal vor 10 Jahren war das fast normal, dass die Leute irgendwie gesagt haben, ey, die AfD wählen, das ist doch eigentlich mal eine ganz gute Idee, eine europakritische Partei. Das war so ein bisschen mal so ein bisschen rebellisch, aber es war überhaupt nicht schlimm. Genau, also für die Leute so, ne? Also es war so, hey, das ist doch mal ein anderer Ansatz und so, ne? Also zwischen diesen, es war einfach gefühlt irgendwie erfrischend, neben den bekannten Parteien CDU und SPD eine Alternative, wie man dachte, sozusagen zu haben. Und das hat sich aber kaum verändert. Also die Menschen, die vor 10 Jahren AfD gewählt haben, die sind nicht unbedingt davon abgerückt und sagen, oh, ups, jetzt haben wir doch festgestellt, es ist doch eine rechtsextreme Partei und mit Rechtsextremismus wollen wir nichts zu tun haben. Wir wählen jetzt doch viel lieber wieder die, weiß ich nicht, FDP oder keine Ahnung, irgendeine andere Partei, die sie dann gut finden würden. Und das habe ich nicht nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch in meinem engeren Familienumfeld, weswegen das Thema AfD dort immer allgegenwärtig war und immer noch ist. Und wir haben hier auch viele Wahlplakate nebenbei bemerkt.
Wie war das, als das so um dich rum aufploppte? Das klang jetzt kurz so, als hättest du es damals auch erfrischend gefunden, aber...
Ach du, ich war damals gar nicht so politisch, aber ich habe das auch nicht so ernst genommen irgendwie. Es war einfach ein interessantes Gesprächsthema, aber man hat da jetzt auch nicht so viel drauf gegeben, glaube ich. So war so ein bisschen vor 10 Jahren, da muss man vielleicht, also vielleicht noch ein Stück weiter, vor 10 Jahren sind wir ja schon in Pegida-Zeiten, ne? Also vielleicht noch mal ein Stück weiter vorne. Also wirklich zur Gründung der AfD war das ein legitimer Gedanke, den man gut und gerne anbringen konnte, zu sagen, ey, ich wähle AfD, ohne dass sich daran jetzt jemand groß gestört hätte, zumindest in meinem Umfeld. Und auch ich habe mich daran nicht groß gestört. So würde ich es gerne Frame. Und mittlerweile ist es aber eben so, und wenn ich jetzt auf eben die Menschen blicke, die mir sehr wichtig sind in meinem näheren Umfeld, dass ich sage, entweder ich habe den Kontakt zu diesen Menschen abgebrochen, weil wir nicht mehr auf dem gleichen Level über Politik geredet haben oder unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen darüber geredet haben, oder wir sparen dieses Thema komplett aus, also wirklich rigoros aus, um die Beziehung nicht weiter zu belasten. Das sind gerade leider nur die zwei gangbaren Wege, die ich in meinem Umfeld habe.
Das heißt, es gab irgendwann einen Moment, wo du gedacht hast und gemerkt hast, Scheiße, was passiert hier eigentlich? Erinnerst du dich dran, wie das kam?
Ich glaube, das war kein Moment, in dem man wirklich so den Schalter umgelegt hat. Es war eher ein schleichender Prozess, immer wieder mit Dingen konfrontiert zu werden, vor allen Dingen mit Gesprächen konfrontiert zu werden, um dann sozusagen auf die Entstehungsgeschichte des Newsletters zu kommen, wo man irgendwie dachte, das hat jetzt hier ein ganz komisches Bauchgefühl. Irgendwie, man merkt richtig, das, was der Gegenüber sagt oder die Gegenüber sagt, das fühlt sich nicht richtig an, aber ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ich habe kein Handwerkszeug, es zu benennen. Und deswegen wechsle ich vielleicht lieber mal das Thema oder sag ja, weiß ich nicht, oh, ne, und gebe irgendwie meine eigene Unwissenheit zu, gar nicht wissend, ob das Gegenüber viel mehr Ahnung hat als ich, aber einfach sozusagen demjenigen dann den Raum lassen, weil man selber sich zu unbeholfen fühlt, jetzt in die Diskussion einzusteigen. Und
was haben die Leute da so gesagt, dass man sich das vorstellen kann?
Also ich glaube, die klassischen Themen waren auch in meinem Umfeld. Ne? Also das Thema Meinungsfreiheit war, glaube ich, auch schon, also wir machen den Newsletter jetzt seit 2 Jahren, also er ist noch relativ frisch. Das heißt, das Thema Meinungsfreiheit, man dürfe ja nichts mehr sagen oder wenn man was sagt, dann wird man gleich gecancelt. Das war natürlich so ein Classic, kann man schon fast sagen. So.
Das finde ich total spannend, weil als ich gesehen habe, okay, du machst jetzt zusammen mit deinem Partner seit ungefähr 2 Jahren ein Newsletter über rechte Sprache, dann denkt man, da kommt jemand, der irgendwie, keine Ahnung, das studiert hat und total geblickt hat und jetzt mal allen erklärt, wo der Hammer hängt oder wie das läuft. Aber so wie du das beschreibst, kam das eher aus einer Unsicherheit bei dir, dass du selber was herausfinden wolltest.
Total. Also in mir war eine enorme Unsicherheit und eher das Gefühl, ich will jetzt was tun. Mein Gegenpart sozusagen, also mein Partner, mit dem ich das mache, der ist Wissenschaftsjournalist und der hat sich schon in seiner Masterarbeit mit dem Thema Politolinguistik beschäftigt, hat da Kommentare der unter AfD-Posts auf Social Media abgeklopft auf bestimmte Merkmale und hat sich sozusagen der ganzen Sache wirklich von einer eher wissenschaftlichen Perspektive aus genähert, was vielleicht irgendwie eine ganz nette Kombination ergab aus, ey, wir wollen das irgendwie wissenschaftlich oder wir wollen das mit Hilfe der Wissenschaft für Menschen erklärbar machen, die aber genauso wenig Plan davon haben wie jetzt Leute wie ich.
Ihr schreibt in einem Newsletter, wo ihr erklärt, warum ihr euer Newsletter gegründet habt, von einem Akt des verzweifelten Tatendrangs. Es klingt fast wie ein Hilfeschrei, so in der Formulierung.
Gott, da haben wir aber ein bisschen dick aufgetragen.
Weiß ich nicht, sag du es mir.
Also ja, das. Ich glaube, viele Menschen, die sich länger mit der AfD auseinandersetzen und demokratisch eingestellt sind, kommen irgendwann an den Punkt, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, da muss man doch was machen. Ne? Und in gewisser Weise sind uns Normalos da ja die Hände gebunden. Natürlich kann man sich in einer Partei engagieren, da bin ich aber immer, das genieße ich immer ein bisschen mit Vorsicht, weil ich eben nicht hinter den Parteienzielen immer zu 1000% stehen kann. Man kann natürlich auf Demos gehen, man kann sich in bereits bestehenden Organisationen engagieren. Aber da wir beide eben aus dem schreibenden Handwerk kommen und irgendwie fanden, dass das Thema Sprache noch zu wenig beleuchtet ist, weil hinter dieser Sprache und eine enorme Strategie steckt und es eben nicht einfach nur so rauspalabert wird und wir viel über Provokation etc. gesprochen haben in den vergangenen Jahren, war uns das irgendwie, dachten wir, okay, da ist vielleicht noch eine Lücke, die wir in irgendeiner Form füllen können. Aber ja, ein verzweifelter Akt war es vielleicht schon auch irgendwie, weil man sich auch vielleicht auch nicht anders zu helfen wusste in dem Moment.
ihr macht das ja jetzt einmal die Woche. Ihr schickt allen, die wollen, diesen Newsletter und nehmt euch da immer so einen anderen kleinen Aspekt raus oder Zitate oder Strategien und erklärt so, was macht die AfD da eigentlich? Warum macht sie das, was sie macht? Wie macht sie das? Was ich mich da gefragt habe, ich weiß noch, als ich mir mal das Buch von Maximilian Krah gekauft habe, bisschen über 200 Seiten und es gelesen habe, also ja auch einer der AfD-Politiker und auch Vordenker, weil ich einfach wissen wollte, wie tickt der oder was will der, da habe ich richtig gemerkt, wie so diese Sprache und diese Ideen in meinen Kopf gekrochen sind und wie ich dann so nach ein paar Tagen dachte, okay, jetzt muss ich es auch mal wieder weglegen, weil ich fange an, so zu denken. Geht euch das manchmal auch so, wenn man sich damit so viel beschäftigt?
Ja, also das geht mir ganz genauso und ich finde das aber, ich empfinde das als was Positives, weil es für mich zeigt, dass ich langsam verstanden habe, wie es geht. Ne? Also das ist ja so ein bisschen auch das Ziel des Newsletters. Ne? Wenn wir jetzt uns fragen, was soll das bringen, wer soll das lesen, wen soll das interessieren? Der Witz ist, die Leute sollen ihr Wissen erweitern. Sie sollen verstehen, was ist die Strategie hinter dem gesagt, was sind die Narrative, die benutzt werden, um in die Köpfe hineinzukrauchen, wie du das so schön gesagt hast. Und ich möchte mal vielleicht ein Beispiel dazu geben. Als jetzt vor kurzem wurde in Leipzig, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass das Kompaktmagazin, also ein neurechtes bis rechtsextremes Magazin, wieder erscheinen darf, nachdem die vergangene Innenministerin Nancy Faeser es hatte verbieten lassen. Und wenn man unser Newsletter liest und vielleicht auch, wenn man sich anderweitig mit der AfD beschäftigt, dann konnte man die Reaktion, die dazu aus der neurechten Blase kam, super vorhersagen. Ja, also es war überhaupt keine Spannung dabei. Also es war alles wie ein Schauspiel, das da aufgeführt wurde. Also Kompakt wurde dann als Speerspitze der Meinungsfreiheit natürlich deklariert. Ja, die sagen, was alle denken und scheuen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Nicht nur das, Kompakt und seine MacherInnen wurden eben auch als echte DemokratInnen geframed, weil sie eben dieses Verbotsverfahren angenommen haben und das sei eben echter Verfassungsschutz gewesen, sagte ein AfD-Abgeordneter aus Brandenburg und delegitimierte damit auch gleichzeitig den Verfassungsschutz, auf dessen Gutachten das Ganze ja beruht hat, dieses Verbotsverfahren. Es wurde von einem linksradikalen Feldzug gesprochen, den Nancy Faeser da angeführt hat. Das Ganze wurde verharmlost durch Stefanie Elsässer, die bei YouTube, also die Frau von Jürgen Elsässer, dem Chefredakteur von Kompakt, die auf YouTube sagte, ja, die Zitate seien ja sowieso alle aus dem Zusammenhang gerissen worden und so weiter. Also es folgte alles einem ganz klaren Playbook. Und dann liest man auf tagesschau.de, kommt die Push-Benachrichtigung rein, Kompakt darf wieder erscheinen, Verbotsverfahren wurde Verbotsverfahren gescheitert. Und dann zitierten sie dort den Jürgen Elsässer, der sagte, wenn es unmöglich ist, Kompakt zu verbieten, ist es auch nicht möglich, die AfD zu verbieten, der ja dasselbe vorgeworfen wird wie uns. Punkt. Ohne Einordnung, ohne Erklärung, dass ein Verbotsverfahren für das Magazin Kompakt ein ganz anderes ist als ein Parteiverbotsverfahren. Also, und da habe ich ja, da stehe ich dann wirklich manchmal davor und denke mir, da hätte ich mir gewünscht, dass in einem Journalisten oder einer Journalistin, die so eine Push-Benachrichtigung dann schreiben darf, oder nicht die Push-Benachrichtigung, aber die Nachricht dazu schreiben darf, dass auch sie das alles erkannt hätte oder er und dann das auch in ihrem Artikel so eingeordnet hätte. Da das aber erst hinterher in zahlreichen Analysen passiert ist, die dann schon keiner mehr liest, außer vielleicht du, die du dann ganz fleißig dann Tagesschau.de.
Die ich das beruflich mache.
Die du das beruflich machst. Also das ist leider nicht mehr passiert. Und deswegen, das meine ich, also ich finde es eigentlich gut, wenn wir anfangen, den Mechanismus zu verstehen, der uns immer wieder angedient wird, weil er eben immer wieder gleich ist. Und das versuchen wir auch mit dem Newsletter zu erreichen.
Und damit sind wir schon mitten im Thema und auch bei dem Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du hast ja selber einen journalistischen Background. Du hast im Master Journalistik studiert. Du hast auch eine Zeit lang frei gearbeitet für große Medien, Spiegel Online, Welt, um jetzt nur einige zu nennen. Zeit, glaube ich auch, ne? War auch dabei.
Genau.
Genau. Und jetzt in deiner neuen Funktion als Newsletter-Schreiberin weiß ich, dass dir das tatsächlich auch ein großes Anliegen ist, Journalistinnen und Journalisten für das zu kritisieren, was sie mit der AfD machen. Und ihr arbeitet ja auch an Workshops, um das in Redaktionen zu bringen. was ich mich da so als allererstes frage, als Journalistin, die sich auch mit dem Thema beschäftigt und die auch über diese Sachen viel nachdenkt. Man kann ja erstmal ganz grundlegend sagen, müssen wir das alles immer erklären, was die AfD da macht? Oder sind Leute nicht klug genug, das selber zu erkennen? Und in dem Moment, wo wir als Journalisten sagen, nee, wir müssen die Strategien jetzt erstmal genau erklären, verkaufen wir da unser Publikum nicht schon für dumm, weil wir dem quasi nicht zutrauen, alles das, was du jetzt gesagt hast, selbst zu erkennen.
Und wie würdest du das, also wie würdest du das sozusagen, du willst sozusagen nur faktisch darstellen, was passiert, ohne zu erläutern, zu erklären, und in welchem Format würdest du das machen? Also in einem Artikel würdest du dann quasi einfach nur die Aussage stehen lassen, ohne jetzt nochmal zu sagen, das ist eine Lüge oder das ist ein rechtsextremer Frame oder irgendwie sowas. Ne? Also ganz provokativ und blöd zurückgefragt.
Ja, also ich muss natürlich sagen, ich mache hier ein bisschen den Advocatus Diaboli. Das ist jetzt nicht, dass ich das vertrete.
Ja, ja, alles gut.
Und ich finde jetzt, also bei sowas wie bei Jürgen Elsässer, da ist natürlich vielleicht dann der Hinweis noch gut, das sind zwei verschiedene Verbotsverfahren, das ist eine Fakteninformation. Aber wenn es ein bisschen weitergeht, wenn man zum Beispiel sagt, das sagen sie jetzt nur, um sich als Opfer darzustellen oder das sagen sie, um Emotionen zu schüren. Da komme ich mir als Journalistin fast schon ein bisschen blöd vor, wenn ich das in so einem Absatz dahinter schreibe.
Also ich bin, ich weiß nicht, ob ich dafür bin, so der totale Erklärbär zu sein, aber um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass man eine Fakteninformation hinter eine Lüge stellen könnte, das wäre ja schon mal eine sehr gute Einordnung. Also das ist ja auch etwas, was sehr wenig passiert, dieser Faktencheck oder Live-Faktencheck passiert ja in Talkshow-Formaten oder Interview-Formaten fast gar nicht. Außer jemand hat es zufällig irgendwie auf dem Schirm. Faktenchecks sind einfach immer nur nachgelagert unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwie online zu finden.
Liest dann keiner mehr so.
Liest dann kein Schwein mehr, genau. Deswegen sage ich immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also so ein bisschen albern gesprochen, aber und auch in Zeitungen ist es manchmal nicht so. Also auch in Zeitungen wird nicht hinter eine Aussage immer sofort geschrieben, ob etwas eine Lüge oder eine Falschaussage sei. Also da werden teilweise rechte Takes in die Überschrift genommen. Gespräche wie das Propagandagespräch zwischen Weidel und Elon Musk, was jetzt vor kurzem vor der Bundestagswahl stattgefunden hat, wurden von schwäbische.de einfach im Wortlaut abgedruckt. Das hat nur so gestrotzt vor Lügen und Provokation. Also genau, da würde ich sozusagen, also selbst wenn man deiner Idee folgen würde, würde ich schon mir wünschen, dass es mehr passiert, dass Fakten die Falschaussagen und Lügen von der AfD und von der Neuen Rechten einordnen.
Bleiben wir mal bei diesen Fakten, weil das, glaube ich, ein interessanter Punkt ist. Da habe ich das Gefühl, dass Redaktionen tatsächlich inzwischen schon ein bisschen mehr gelernt haben. Und das ist ja auch so ein bisschen ihr journalistisches Handwerk, Desinformation entlarven. Aber selbst da sagst du, das passiert noch nicht genug.
Ich finde, wir haben in der Vergangenheit sehr viel darüber gesprochen, ob wir denn mit unseren schnöden demokratischen Fakten gegen die Emotionalisierung von rechts überhaupt anstinken können. Und ich finde es wichtig zu betonen, dass Fakten der Grundpfeiler unserer Demokratie sind. Der US-Historiker Timothy Snyder hat gesagt, wenn wir keinen Zugang zu Fakten haben, können wir einander nicht vertrauen. Und ohne Vertrauen gibt es kein Recht und ohne Recht gibt es keine Demokratie. Und es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Journalistin, an diesen Fakten festzuhalten, denn dafür zu sorgen, dass eben nichts mehr wahr ist und dass kein Fakt mehr als echt verstanden wird, das ist der Weg, den PolitikerInnen gehen, um einen autoritären Staat zu etablieren. Und deswegen finde ich es super wichtig, an diesen Fakten noch mehr festzuhalten und eben, wie du schon sagst, oder du sagst, es gibt schon einen Fortschritt. Ich weiß nicht, worin ich den sehen kann, aber ich wünsche mir zum Beispiel, dass es eben in einem Sommerinterview was aufgezeichnet wird, da kann man durchaus einen Live-Faktencheck dazu schalten. Ne? Also das wäre zum Beispiel kein Problem gewesen, gab es aber meines Erachtens nicht. Nur so, um ein Negativbeispiel zu nennen.
Ja, aber dann lass uns das doch mal konstruktiv drehen. Wenn ihr da mit Journalisten redet, habt ihr wahrscheinlich auch gute Beispiele im Gepäck, wo ihr sagt, hey, guck mal, so sei ein guter Ausgang damit um. So geht ihr denen nicht auf den Leim.
tatsächlich tue ich mich ein bisschen schwer, wirklich von guten Beispielen schon zu sprechen. Ne? Also von wirklich, wo ich sage, ey, die sind kontinuierlich einfach top-notch. Ne? Wir haben jetzt das Beispiel von der Lippischen Zeitung, das gerade die Runde gemacht hat, eine Lokalzeitung, die den AfD-Kandidaten interviewt hat, der extremer Verschwörungsfabeln aufgesessen war oder verbreiten wollte. Und sie haben das nicht nur mit, glaube ich, 7 Faktenchecks versehen, sondern sie haben auch die Passagen, von denen sie meinten, und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, aber von denen sie selbst meinten, das könnte rechtsextrem sein, das könnte verfassungsfeindlich sein, das haben sie an die zuständigen Behörden weitergeleitet. So. Und jetzt ist natürlich ein großes Gespräch darüber entbrannt, ist es gut, so etwas zu tun oder nicht, aber es entspricht meinem Empfinden von JournalistInnen als demokratieschützender Kraft im Staat.
Ja, ich glaube, Sie haben das nicht weitergeleitet im Sinne von angezeigt, nur um das nochmal zu präzisieren, Ja. Genau, sondern Sie haben halt gefragt, hey, könnt ihr das für uns einschätzen?
Genau.
Ich finde es in dem Fall auch indiskutabel, wenn tatsächlich Aussagen verfassungsfeindlich sind oder gegen die Verfassung verstoßen, dass man die gar nicht druckt. Bei dem Rest fand ich es schon interessant. Also zum einen gehört ja dazu, die haben einen unheimlichen Shitstorm abgekriegt. Mhm. Die sind, ich glaube, diese Redaktion ist ziemlich platt gemacht worden, so aus neurechten Kreisen. Und dann kam natürlich sofort die Kritik. Und das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Muss man das dann nicht mit allen Parteien machen? Und da sind wir dann bei diesem, die AfD ist keine Partei wie jede andere.
Genau, ich glaube, Sie haben es tatsächlich auch, Sie haben gesagt zumindest, ich habe es nicht nachgeprüft, Sie haben aber gesagt, Sie hätten es mit allen Parteien gemacht. Ich glaube, bei der Kandidatin der Linken haben Sie, ich habe das nur wiederum einem Weltartikel entnommen, also ich habe das nicht, also habe das nicht mit eigenen Ohren gehört, aber bei einem Artikel in der Welt hat sie dazu befragt und da haben sie gesagt, wir haben das mit allen KandidatInnen so gemacht und bei einer Kandidatin von der Linken haben wir auch eine Korrektur angefügt und die Kritik in der Welt war, dass sie dort nicht geschrieben haben, Faktencheck, sondern Anmerkung der Redaktion. Und da wurde dann schon wieder so, also das ist sehr klein, aber natürlich hast du recht, also der Wahrheit sollten sich alle unsere VertreterInnen verpflichtet fühlen, egal ob AfD oder nicht.
Also ich kann das bestätigen, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, dass also da eine Anmerkung der Redaktion in dem Artikel oder in dem Interview mit der Linken stand. Genau, aber lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Keine Partei wie alle anderen. Ich als Journalistin muss das ja natürlich rechtfertigen, wenn ich sage, da gucke ich jetzt genauer hin. Vielleicht auch, wenn ich nur wenige Ressourcen habe, die widme ich jetzt dieser Partei oder da gucke ich besonders streng hin. Da komme ich vielleicht auch an die Grenzen mit der Art, wie ich bisher auch kritisch mit PolitikerInnen umgegangen bin. Oder sind Journalisten vielleicht auch viele Jahre lang nicht kritisch genug mit PolitikerInnen umgegangen? Das kann ja auch sein.
Und was wäre jetzt deine Frage dazu?
Das ist eine legitime Rückfrage. Aber wie würdest du jetzt erklären, ich sage jetzt mal das klassische Opfernarrativ, was von AfD-Lern kommt. Wieso dürfen wir nicht uns genauso äußern wie andere? Wieso werden wir zensiert? Wieso werden bei uns aus dem Interview Sachen rausgestrichen? Warum kriegen wir den Faktencheck dahinter geknallt? Ich will jetzt gar nicht gegen dich argumentieren, weil ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, ja, ne, die AfD anders zu behandeln. Aber vielleicht kannst du die nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, also wenn man über die AfD berichtet, wie über eine andere normale Partei oder sie zu Sachthemen befragt, wie eine andere normale, ich sag mal, demokratische Partei, ne, was ist schon normal, dann klammert man eben genau das aus, was sie von anderen unterscheidet und das ist eben ihr Extremismus. Und indem man dazu beiträgt, sie zu normalisieren, wird man zum Steigbügelhalter oder zur Steigbügelhalterin für ihren Extremismus. Und dieser Extremismus ist ja jetzt nicht mehr nur herbeifabuliert bei irgendwelchen JournalistInnen oder bei einer links-grün versifften Blase, sondern dieser Rechtsextremismus wurde mittlerweile in Gutachten von Landesverfassungsschutzverbänden und auch vom Bundesverfassungsschutz so festgestellt, auch wenn es zumindest auf Bundesebene hier eine, glaube ich, sogenannte Stillhalteklausel gibt, dass sie das so nicht mehr benennen dürfen.
Genau, sie haben das quasi jetzt erstmal ausgesetzt, diese Einstufung, bis es gerichtlich geklärt ist. Ja. Okay, also das finde ich überzeugend. Ja, extremistische Partei, da müssen wir genauer hinschauen. Jetzt hast du sie eben als ein Beispiel schon mal gesagt. Faktenchecks, auf Fakten gucken. Was gibt ihr den Journalisten noch so mit? Was hilft auch dieser Normalisierung entgegenzutreten?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir versuchen, den JournalistInnen mitzugeben. Also das eine ist wirklich das Thema, muss man der AfD überhaupt eine Bühne bieten oder nicht? Das ist ja immer so ein viel zitiertes Thema, womit du dich, glaube ich, auch schon viel beschäftigt hast.
Talkshows ja oder nein zum Beispiel, Sommerinterviews ja oder nein, ne? Das sind so Beispiele.
Genau, und worauf ich gerne kommen möchte, ist eben eine Antwort davon, ist immer das Thema entzaubern. Wir wollen die AfD vor die Kamera stellen und ihre VertreterInnen, weil wenn sie dann mit uns sprechen, dann können wir sie ganz schnell selbst entzaubern. Das hat ja jetzt auch erst vor kurzem WDR-Intendantin Katrin Bernau, beziehungsweise vor kurzem im Januar gesagt, sie hätte gerne das Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt vor den Landtagswahlen in Thüringen, hätte sie gerne bei sich im WDR gesehen, weil man ja Falschaussagen und Fehlinformationen mit journalistischer Kompetenz beigekommen wäre. Das war für mich ganz klar, dass Katrin Bernau sich viel zu wenig damit beschäftigt hat, welche große Herausforderung es ist, überhaupt einen AfD-Vertreter, eine AfD-Vertreterin zu interviewen und welche Folgen das auch hat. Das ist, glaube ich, nochmal so ein großer Punkt. Also erstens müssen wir sie nicht mehr entzaubern, weil sie uns alles schon sagen. Das ist erstmal der eine Punkt. Ja? Also ich komme gleich nochmal auf die Folgen davon. Also der Witz ist, dass die AfD nicht hinterm Berg hält dessen, was mit dem, was sie wollen. Also Götz Kubitschek, einer der neurechten Vordenker, hat gesagt, er will die Party beenden und sagt damit eben, die parlamentarische Demokratie ist hier die Party, die er beenden will. Ne? Der AfDler Marc Jong hat gesagt, er will den Kulturbetrieb entsiffen. Der AfD oder ehemalige AfD-Digitalstratege Erik Ahrens hat gesagt, er will TikTok nutzen, um in die Köpfe von jungen Menschen zu senden. Sie wollen Demokratieförderprojekte abschaffen, sie wollen den Verfassungsschutz auflösen und sie wollen übrigens auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einstampfen, so ganz nebenbei. Also das liegt alles offen da, wer die Parteiprogramme liest, wer Sezession liest und so weiter, der kann das alles finden. Da gibt es nichts, womit man sagen muss, was haben sie wohl damit gemeint, ich weiß es nicht. Es ist alles ganz klar so. Und das ist sozusagen erstmal das eine, es gibt hier nichts zu entzaubern. Und das zweite ist die Folgen. Es gibt Studien darüber, die sagen, dass unkritische Interviews wirklich ganz besonders schlecht sind, wenn man AfD-Menschen oder Rechtsextreme interviewen möchte, weil sie dazu führen, dass die Zustimmung zunimmt zu deren rechtsextremen Positionen. Und jetzt kommen wir zu Katrin Bernau, die ja sagte, nein, aber ich möchte das ganz kritisch interviewen, ich möchte da mit journalistischer Kompetenz beikommen. Auch allein dieses Bühnebieten sorgt dafür, dass zwar die Zustimmung zu den extremen Positionen nicht steigt, sie sorgt aber auch nicht dafür, dass diese Zustimmung sinkt. Das heißt, wir bieten ihnen einfach eine Plattform, auf der sie sich ausbreiten und ihre Lügen verbreiten können. Es ist nachgewiesen, dass sie ständig lügen, dass sie kein Interesse am Diskurs haben. Und ganz nebenbei nehmen sie natürlich auch noch Fachpersonal oder Menschen, die vielleicht eine Opferperspektive bieten könnten, den Platz weg. Und all das sind für mich Gründe, um zu sagen, lass uns vielleicht lieber zweimal abwägen, ob wir die AfD in Zukunft in eine Talkshow einladen oder vor eine Live-Interview-Situation überhaupt zerren wollen.
Das klingt jetzt so ein bisschen differenziert, so wie ich das auch sehe. Du hast ja gesagt, ich habe dazu auch schon geschrieben und ich vertrete nicht diese ganz radikale Meinung, sie dürfen nicht mehr in Talkshows auftreten oder sie dürfen nicht mehr interviewt werden, sondern ich glaube, ich bin da ein bisschen nah, aber auch bei dir eher bei der Frage, hat es eine journalistische Relevanz in dem Einzelfall? Also sich gut zu überlegen, wann man sie einlädt und dann auch gut zu überlegen, was will man damit erreichen und zeigen. Und das sollte eben darüber hinausgehen zu denken, ich kann die jetzt irgendwie dabei ertappen, wie sie gelogen haben und dann kann ich sagen, guckt mal, die AfD hat wieder gelogen. Oder bist du da radikal und sagst, die sollen gar nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel auftauchen? Alice Weidel, Chrupalla.
Also es wird ja häufig damit argumentiert, sie müssten ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorkommen, ihrer Wichtigkeit entsprechend. Da müsste man jetzt, glaube ich, genauer in irgendwelche Rundfunkstaatsverträge etc. reingucken. Also vielleicht kennst du dich damit noch besser aus. Aber ich kann das jetzt nicht einschätzen. Und für mich ist es ein Unterschied, ob sie vorkommen müssen, ob ihre Themen vorkommen müssen. Das finde ich auf alle Fälle wichtig. Ne? Wir müssen über ihre Parteiprogramme sprechen. Wir müssen über ihre Strategien sprechen. Wir müssen über ihre Narrative sprechen. Wir müssen über ihre Methoden sprechen, etc. etc. Aber wir müssen nicht mit ihnen sprechen. Weil das einzufangen, was diese Medienprofis uns in die Kamera labern oder ins Radiomikrofon oder was auch immer, das ist wirklich, wirklich zu schwer.
Ja, ich kann da kurz was zu sagen. Ich glaube, dass das rechtlich am Ende gar nicht so klar ist, weil natürlich gibt es irgendwie die Verpflichtung zur Unparteilichkeit bei Öffentlich-Rechtlichen. Die dürfen jetzt einfach nicht nach Belieben Parteien rauskegeln, aber andererseits sind sie halt auch der Demokratie verpflichtet und deren Erhaltung. Das heißt, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Vielleicht müsste man es da auch mal auf ein Urteil ankommen lassen, wenn ein Intendant sagt, ich entscheide jetzt, die nicht zum Sommerinterview einzuladen. Aber was mich nochmal interessieren würde, weil das immer so ein bisschen abstrakt bleibt, das klingt immer ein bisschen so, als könnte ich Alice Weidel aus Versehen im Radio in meiner Küche hören. Und dann hätte ich mich mit Rechtsextremismus infiziert oder so. Als wäre das ansteckend und man müsste das von mir fernhalten, indem man sie nicht einlädt. Hm. Kannst du das nochmal erklären, was da wirklich passiert, was die sagen und was das dann verändert?
Also ich sag mal so, wenn man Alice Weidel einmal im Küchenradio hört, ist man vermutlich nicht gleich zum AfD-Wählenden geworden. Aber was sie natürlich bieten, sind einfache Lösungen für komplexe Themen. Und das verfängt einfach. Ne? Sie kreieren ein Untergangsszenario. Die Regierung reißt uns alle in den Abgrund. Wir haben einen Wohlstandsverlust, weil wir jetzt ständig irgendwelche Windräder bauen müssen und so weiter und so fort. Ne? Also lauter solches Zeug. Die MigrantInnen werden bevorzugt behandelt vor der einheimischen Bevölkerung etc. etc. Dem sich teilweise übrigens auch die CDU anschließt. Ne? Ich erinnere da an Friedrich Merz und seine Aussage, die Deutschen würden ja gar keine Zahnarzttermine bekommen oder umgekehrt, die Ausländer würden sich beim Zahnarzt die Zähne neu machen oder was jetzt genau, ich weiß leider den genauen Wortlaut nicht mehr, schade. Aber auch, ne, das ist auch sowas. Und wenn du dann dich immer wieder mit sowas auseinandersetzt und immer wieder sozusagen das Gefühl bekommst, Deutschland geht's gerade nicht gut. Und dir geht es auch nicht gut. Dir könnte es auch viel besser gehen. Dir könnte es viel besser gehen, wenn du AfD wählst. Ja, weil wir haben die Lösung. Wir würden nämlich Deutschland first setzen und deine ganzen Belange, deine ganzen Probleme bekommen eigentlich nur daher, dass wir eine zu hohe Ausländerinnenquote haben, dass wir, ne, also, und dann all diese einfachen Lösungen bietest, ja, dann, dann verfängt das sozusagen. So, und das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass es auch eine Wohlfühlwelt ist, in der sich AfD-Wählende befinden schon bereits. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde da irgendwie die ganze Zeit nur Trostlosigkeit und Wut oder irgendwas, ne? der Wutbürger, über den wir früher gesprochen haben, herrschen, sondern es gibt Untersuchungen über die Gefühlswelten der AfD und das ist eine positive, ne? Es ist ein Gemeinschaftsgefühl, das da entsteht. Es ist auch ein Gefühl davon, die Demokratie tatsächlich zu verteidigen gegen diese Demokratiefeinde, die da in der Regierung sitzen, so ungefähr. Ne? Also und all das kann auch eben einen Anschluss bieten für Menschen, die eben vielleicht politisch gerade keine Heimat finden in den Parteien, die uns derzeit regieren.
Da sprichst du jetzt über die Menschen, die potenziell dann zu WählerInnen werden. Ich finde aber auch interessant, wenn man jetzt dich und mich anguckt, wahrscheinlich würden wir nie die AfD wählen, egal wie viele Weidel-Interviews wir uns anhören und angucken. Und trotzdem hat diese Art der Kommunikation ja einen Effekt auf uns. Das ist die Normalisierung, die du soeben schon mal erwähnt hast. Ich finde, man hat das krass gemerkt an dem Wort Remigration. Als es so das erste Mal in die, also gibt es auch noch viele andere Beispiele, ne? Aber als das so das erste Mal in die Öffentlichkeit kam, was für ein furchtbares Wort. Und was für ein technischer Begriff für etwas, was ganz viel menschliches Leid verursachen könnte. Abhängig davon, wie es umgesetzt wird, aber das ist ja auch irgendwie Teil des Konzepts, dass es nie zu Ende definiert wird, sondern das heißt dann Menschen, die eh ausreisepflichtig sind und vielleicht aber auch doch nicht nur die. So. Und ich merke, dass mich das gar nicht mehr so schockt, wenn mir das jetzt begegnet. Das war hier in der Kommunaldebatte in Bonn, jetzt vor den Kommunalwahlen, da tauchte dieses Wort auf und ich zuck nicht mehr zusammen und bin entsetzt, sondern das hat sich irgendwie in den Sprachgebrauch geschlichen.
Ja, also der Kampf um Begriffe ist ja auch ein Kampf, den Björn Höcke irgendwie vor einigen Jahren mal ausgerufen hat. Der Soziologe und AfD-Experte Andreas Kemper hat, glaube ich, gesagt, alles, dass das ein Ziel ist der AfD. Ne? Sie wollen Dinge aussprechbar machen, damit sie denkbar werden, damit man danach handeln kann. Ne? Dieser Dreiklang Denken, Sprechen, Handeln ist bei ihm immer ganz groß. Ja, also damit ist das Ziel erreicht gewissermaßen. Ne? Also, dass du jetzt nicht mehr zusammenzuckst, das heißt zumindest erstmal, dass dieses Wort in unserem Sprachgebrauch angekommen ist. Allerdings finde ich, dass es bei dem Remigrationswort das ist so ein bisschen ein Sonderfall. Also es gibt ja andere Worte wie Altparteien oder dass wir selber uns jetzt sagen, ja, die Zeit, so ein Mainstream-Medium oder so. Ne? Das sind eigentlich alles Begriffe, die haben sich so eingeschlichen. Ja? Das haben wir vielleicht, sind wir uns gar nicht mehr so bewusst. Aber bei dem Wort Remigration ist was anderes passiert. Das ist schon seit Jahren in der neurechten Agenda. Björn Höcke hat das in seinem Buch geschrieben, Nie wieder in denselben Fluss. Nie zweimal in denselben Fluss, heißt es. Falls es jemand lesen will, keine Empfehlung an der Stelle, aber you never know. Genau, also da hat er schon von Remigration gesprochen vor Jahren. Das hat aber niemand so richtig mitgekriegt. Und in dem Fall war es ja so, dass es bekannt geworden ist durch die Korrektivrecherche vom letzten Jahr über den Geheimplan, der da in Potsdam geschmiedet wurde. Und da eben auch, und das ist hier auch eine journalistische Kompetenz gewesen, dass man eben sagt, hier wurde das abstrakte und technische Wort Remigration gleich mit dieser gewaltvollen Abschiebung, manche sagen Deportation von Menschen, auch deutschen StaatsbürgerInnen, in ihre vermeintlichen Heimatländer oder einfach Länder, in denen sie noch nie waren, das wurde damit sofort verknüpft. Also der Lesende konnte sofort verstehen, ah, okay, die AfD meint mit Remigration nichts Harmloses, das ist kein Wort, das wir jetzt irgendwie zum Thema Migrationspolitik einfach so benutzen können. Es traten auch sehr schnell ExpertInnen auf den Plan, zum Beispiel Natascha Strobel hat das sehr schnell eingeordnet und gesagt, wir dürfen dieses Wort nicht verwenden, ohne seine Gewalttätigkeit mit zu benennen. Und das Wort ist mittlerweile populär, jeder weiß, was damit passiert, was damit gemeint ist, aber dieser gewaltvolle Anklang ist trotzdem noch im Hinterkopf. Also man weiß, was damit gemeint ist. Und ich glaube, das macht das Wort so ein bisschen, zumindest ein bisschen zu einem Sonderfall. Aber wie du schon vielleicht auch selbst gemerkt hast, es gibt auch mittlerweile Fälle im Journalismus, wo dieses Wort eben auch nicht mehr mit dieser mit diesem Gewaltvollen zusammengebracht wird, nämlich wenn zum Beispiel sowas geschrieben wird wie die Partei, die Remigration fordert oder wenn viele Menschen Remigration fordern oder irgendwie sowas, ne, dann ist es einfach nur ein Wort und dann ist es eben nicht mehr mit der Bedeutung aufgeladen, die es eben leider eigentlich hat.
Dann lass uns das mal konstruktiv drehen. Also wenn viele JournalistInnen anfangen würden, auf Sprache und Wörter vielleicht mehr zu achten, mehr auf dieses Thema, wem gebe ich wie eine Plattform und was muss ich danach auch wie richtig stellen, dass es das Publikum erreicht. So. Also wenn mehr JournalistInnen darauf achten würden, hätte das einen Effekt, glaubst du? Würde das was ändern? Du scheinst dran zu glauben, ne? Ich meine, du gehst in Workshops und redest mit JournalistInnen. Das machst du ja nicht, weil du Langeweile hast.
Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir da recht unsicher, wie viel das noch bewirken würde. Dafür kenne ich mich auch einfach in den politischen Dynamiken zu schlecht aus. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen wollen, wenn es für dich okay ist. Denn wir haben jetzt sehr lange über Dinge gesprochen, die wir beide so als Grundlage vorausgesetzt haben, nämlich, dass JournalistInnen einen demokratischen Auftrag haben. Wie du schon gesagt hast, ich habe Journalismus studiert, ich habe auch volontiert und ich war auch auf einer Journalistinnen-Schule. Das heißt, ich habe 3 von den 1000 Wegen, die man den Journalismus gehen kann, gemacht. Und in all diesen Wegen war es ganz, ganz klar, die Überschrift war eigentlich immer so Journalisten, vierte Gewalt im Staat. Ja, wir sind quasi die Hüter der Demokratie, vierte Gewalt im Staat. Und das wurde immer weiter aufgeladen. Je weiter man ging, desto größer wurde die eigene Wichtigkeit so ungefähr. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch, also erstens weiß ich gar nicht, ob das noch so das Selbstverständnis im Journalismus ist. Davon mal abgesehen, dass es kein geschützter Begriff ist. Jeder und jede kann sich Journalistin nennen. Müssen wir uns vielleicht erstmal ganz blöd und ehrlich die Frage stellen, ist es noch unsere Aufgabe, also abseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vielleicht, ne? Ist es die Aufgabe eines Zeitjournalisten, einer Zeitjournalistin oder Spiegel oder Lippische Zeitung oder was auch immer, jetzt wirklich die Demokratie zu schützen? Oder hat sich der Journalismus verändert und es ist nur noch so ein, ist es vielleicht zum Kuriositätenkabinett geworden, weil wir jetzt jeden Opa, der schon in der vierten Generation, weiß ich nicht, Mopeds am Dieselgeruch erkennt, hinterm Ofen vorzerren und sagen, geile Reportage, machen wir jetzt mal drüber. Ne? Also, oder ist es vielleicht einfach ein Abbild von Gesellschaft? Wollen wir einfach jede Kleinteiligkeit der Gesellschaft abbilden? Das ist so ein bisschen mein Gefühl zurzeit, dass wir einfach so ein bisschen das Gefühl haben, wir müssen jetzt jede und jeden und seine Meinung abbilden und ihre Meinung. So. Also das muss man sich, glaube ich, erstmal fragen. Und wenn man sich dann aber doch entscheidet, zu sagen, nee, wir wollen schon diese demokratieschützende Funktion haben, dann muss man das Ganze, glaube ich, viel mehr mit Inhalt füllen in den journalistischen Ausbildungswegen, die wir alle jetzt so haben. Wie gesagt, es gibt auch tausende QuereinsteigerInnen und ist auch alles fein. Aber wenn wir uns darauf berufen, dann müssen wir uns eben fragen, welche Verantwortung geht mit dieser Demokratietreue einher? Welche Leitplanken hat diese Demokratietreue? Worin besteht genau meine demokratiestärkende Aufgabe und wo ziehe ich eben vielleicht auch die rote Linie? Und ich glaube, das wäre so ein erster Wunsch erstmal an die journalistische Community, dass gerade wenn wir eben über die Ausbildung junger NachwuchsjournalistInnen reden, wir das Thema Demokratie eigentlich mal so ein bisschen mit Leben füllen und sagen, was bedeutet das denn eigentlich so? Ja.
Ich bin sehr beeindruckt von dem Beispiel mit dem Dieselgeruch und dem Opa. Dass das du jetzt anscheinend aus deinem Kopf gezaubert hast?
Nee, nicht ganz. Ich habe mal eine Reportage an meiner Reportageschule über Motocross geschrieben und hatte halt irgendeinen Protagonisten gewählt, der sich damit beschäftigt. Und dann sagte mein Schulleiter, ja, aber was kann der denn Besonderes? Kann der sein, kann der jedes Moped am Benzingeruch erkennen? Und dann dachte ich mir so, mein Gott, nein, kann er natürlich nicht. Es ist einfach nur ein Mensch wie du und ich.
Ja, okay, das sitzt noch tief, ich merke.
Ja, Stachel in meiner Brust.
Okay, also finde ich einen interessanten Punkt. Selbstverständnis von JournalistInnen. Das ist auch, glaube ich, das, was viele LeserInnen immer so einfordern, auch in sozialen Medien oder auf Insta, was man oft liest, wo auch so diese Wut herkommt, wenn man dann denkt, sie haben es immer noch nicht gerafft oder nicht hingekriegt und es wiederholt sich gefühlt seit Jahren so gewisse Rituale, wo dann immer wieder die gleichen Sachen zu hören sind in Interviews mit PolitikerInnen. Ich habe noch eine andere Lösungsidee, was ich glaube, was ganz gut funktionieren würde. Ich finde, das Problem ist ja manchmal gar nicht, wie oft die AfD-Menschen irgendwo auftauchen, sondern vielmehr noch, wie oft deren Themen und Erzählungen alles inzwischen geflutet haben. Also wenn man mal auf den letzten Bundestagswahlkampf guckt, wie sehr Migration da einfach als Thema gesetzt wurde, und zwar von nicht nur anderen Parteien, sondern dann auch von anderen Medien. Ich meine, ich will jetzt nicht alle Medien über einen Kamm scheren. Es gab viele Bemühungen, auch ganz woanders hinzugucken, ne? Aber ich habe das Gefühl, letztendlich lassen wir uns schon so ein bisschen vorschreiben, worüber wir diskutieren. Und das geht dann auch einher, du hast es auch so eben schon erwähnt, diese Untergangsvorstellung von unserem Land. Alles geht den Bach runter und wir sind gespalten und die da drüben auf der anderen Seite und wir hier. Das sind alles so Sachen, die haben sich, finde ich, schon so richtig in den Diskurs eingegraben. Vielleicht ist es auch der viel größere Erfolg, als dass Alice Weidel auch dieses Jahr wieder im Sommerinterview sitzen durfte.
Ja, das stimmt. Also ich saß neulich zufällig mal bei einer Runde des DJV in Sachsen, also Deutsche Journalistenverband in Sachsen. Die treffen sich immer mal so auf ein Bierchen. Und dann ging es auch um die AfD, klar. Und dann sagte eine vom MDR, eine Redakteurin, sagte, ja, aber du musst mal sehen, wie viele Presse, über wie viele Pressemitteilungen, die wir von der AfD kriegen, wir nichts berichten. Ich sagte, ja, sehe ich aber nicht. Ich sehe nur das, was ihr berichtet. So. Und das, was ihr berichtet, ist nicht gut genug. So, das ist einfach noch zu viel neurechte Narrative übernehmen, ne? Und ja, und so ist es natürlich bei der Themensetzung auch, ne? Da hast du, da gebe ich dir völlig recht. Wir lassen uns da sehr, oder ich sage mal wir, ich bin jetzt nicht Teil der Journalism Group, aber ne, die JournalistInnen lassen sich schon sehr manchmal ins Mikro diktieren, worüber sie jetzt eigentlich gerade reden sollen.
Ich merke das ja auch an mir selber, dass ich dann selber anfange zu glauben, es geht alles den Bach runter. Jetzt nicht im Sinne der AfD, weil ich denke, dass irgendwelche Menschen unser Land fluten, um Gottes Willen so nicht. Aber klar, die AfD macht mir Angst und dann akzeptiere ich schon auch so diese düstere Zukunftsperspektive und vermisse so eine Geschichte von, hey, guck mal, wir sind ganz viele, wir könnten auch zusammen den Klimawandel wuppen und unsere Demokratie auf neue Beine stellen. Also ich weiß noch, als ich irgendwie im Frühjahr bei einer dieser Demos gegen rechts stand, fand ich mit meinem journalistischen Ethos vereinbar, dahin zu gehen. Das war für die Demokratie, dafür stehe ich. Und zwischen diesen ganzen Leuten stand, da hatte ich so ein richtiges Mutgefühl, was ich, glaube ich, einfach zu selten spüre, wenn ich die Zeit lese oder die Süddeutsche oder die Welt erst recht. Also das kommt da gar nicht vor, ne?
Erstens, selber nachdenken ist immer eine gute Idee, also sich nicht von der AfD und den Pressemitteilungen oder dem gesprochenen Wort vor sich hertreiben lassen, sondern eigene Themen setzen, eigene Geschichten finden und vielleicht eben auch nicht nur die traurigen, sondern auch mal ein paar positive. Das wäre prinzipiell eine gute Idee. Es gibt aber auch viele Kleinigkeiten, glaube ich, die man machen kann. Also, weil du ja jetzt schon mehrfach gefragt hast, was macht ihr denn in den Workshops und was sollen die denn machen? Also, es gibt ja so ganz viele kleine Kniffe. Ne? Zum Beispiel gibt es eine aktuelle Penn State-Studie, die sagt, die hat irgendwie Links, die auf Facebook, wer auch immer noch bei Facebook abhängt, geteilt wurden, haben die analysiert und haben gesagt, 75% der Menschen, 75% haben nicht auf den Link geklickt, sondern einfach nur geteilt, weil sie Überschrift und eventuell Teaser eines Textes gelesen haben. Und da sieht man erstmal, wie viel Verantwortung eigentlich in diesem Überschriften-Game liegen. Ja? Und deswegen kann es eben nicht sein, dass die Zeit dann titelt The Voice of Germany, wenn Alice Weidel mit Elon Musk spricht. Alice Weidel ist nicht The Voice of Germany. Und da habe ich so eine gewisse Arroganz eben auch rausgelesen, so ein gewisses sich ins Fäustchen lachen über diese geniale Überschrift, die auch ganz lustig ist, aber mehr auch nicht. Und das ist eben nicht cool, ne? Oder wenn Karin Mioska hat letztes Jahr eine Talkshow gehabt, die hieß Wann wird Deutschland wieder sicher, Herr Wüst? Ne? Und damit ein ganz klares rechtes Narrativ bedient. Deutschland ist nicht unsicher. Ja, das und warum? Ja, also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagt, geht verantwortungsvoller mit Überschriften vor, setzt auch keine Zitate in Überschriften, nur weil die irgendwie geckig sind, so, ne? Aber es gibt auch andere Formate, die teilweise schon weniger stattfinden, ne? Stichwort Positivbeispiel. Also wir haben, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, 2016 oder 2018, glaube ich, war Melanie Ammann noch, mit Björn Höcke war es damals, glaube ich, durch den Deutschen Wald gelaufen.
Spiegeljournalistin, genau.
Genau, und hat dann ein Porträt über ihn gemacht. Dann wurde Götz Kubitschek wurde irgendwie auch mit einer Home-Story begleitet und so. Also es gab da wirklich die abstrusesten Auswüchse, wo ich dann wieder beim Thema Kuriositätenkabinett bin, wo ich so das Gefühl hatte, so, also damals, als die auch noch gar nicht so diese Größe hatten, hat man das so interessant gefunden, dass man diesen Zugang als Journalist und hat sich da vielleicht auch so auf die Schulter geklopft, da jetzt diesen Zugang gekriegt zu haben, dass man dann irgendwie da so eine Homestory oder, sag ich mal, ein Porträt, eine Reportage draus gemacht hat. Das findet schon weniger statt, würde ich mal sagen. Aber im letzten Jahr dieses Jahr, glaube ich, hatten wir auch in der NZZ und im ZDF über Alice Weidel ein Porträt. Also so. Ne? Also sowas würde ich einfach nicht machen, weil eben wieder Stichwort Normalisierung, Stichwort Verharmlosung, das geht einfach nicht.
Es geht ja auch um Lösungen. Nicht, dass der Journalismus Lösungen entwickelt, sondern dass er guckt, welche Lösungen es schon gibt und sich die genauso kritisch anguckt wie die Probleme. Ich weiß, es fällt Journalisten immer ein bisschen schwer. Die sind darauf geeicht, die Probleme zu suchen. Aber ich finde, gerade bei der AfD bietet das eine Riesenchance, weil die haben ja so oft gar keine Lösung. Die sind super gut da drin, irgendwelche ganz düsteren Bilder an die Wand zu pinseln, dass es uns allen gruselt, und super schlecht da drin, konkret zu sagen, was sie besser machen würden. Und eigentlich ist das ja eine Kernaufgabe des Journalismus, diese Stellen, diese Leerstellen aufzuzeigen. Ich meine, manchmal haben sie auch Lösungen, die sind dann womöglich nicht verfassungskonform. Dann ist es auch Aufgabe des Journalismus, das zu zeigen. Aber erstmal zu zeigen, wo in dieser Gesellschaft sind überhaupt konstruktive Stimmen, die auch eine Idee haben, wie das, was uns alle nervt. Und das gibt es ja. Es gibt ja die Probleme, die uns auf den Senkel gehen. Aber wer hat denn jetzt auch Ideen, wie man die besser macht? Und wieso wähle ich vielleicht nicht eine Partei, die eigentlich nichts kann, außer sich zu beschweren und Angst zu machen?
Also ich glaube, dass viele JournalistInnen sich dann eben auch in so Kulturkampfthemen verlieren, die am Ende des Tages so ein bisschen irrelevant sind. Während man aber, wenn man das so machen würde wie du, müsste man eben doch ein bisschen mehr auf die Strategie schauen, ne? Also für JournalistInnen ist es ja immer besonders toll, wenn sie jetzt nicht über die abstrakten Remigrationspläne einer Partei reden müssen, sondern wenn sie jetzt den AfD-Abgeordneten XY, der was besonders Knackiges raushaut, wenn sie den jetzt im O-Ton haben und so. Und das wird eben einfach besonders gerne geschrieben, weil es eben auch leider von uns Lesenden gerne konsumiert wird, ne? So Haut-drauf-Stories. Und dadurch wird es aber eben manchmal ein bisschen klein-klein. Und da dieses klein-klein aber eben wieder so ein bisschen ein Level höher zu heben und zu sagen, ja, was ist denn jetzt genau der Plan dahinter? Und kann das denn überhaupt funktionieren? Und wenn das nicht funktionieren kann, was haben wir denn für andere Lösungen, die vielleicht von anderen Parteien, von Organisationen, von der Zivilgesellschaft etc. kommen? Genau, das wäre natürlich eine interessante Lösung.
Ja, genau, das meine ich einerseits, aber es geht ja auch noch weiter, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, okay, vielleicht gibt es manchmal Probleme mit der Integration. Vielleicht waren auch manche Städte durchaus damit überfordert, dass viele Menschen aus anderen Ländern zu ihnen kamen und versorgt werden mussten, in Städten, die vielleicht eh schon zu wenig Wohnungen hatten, zu wenig Kita-Plätze, was auch immer. Definitiv. Aber da sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, und was können wir jetzt tun und darüber auch zu berichten, und auch klar zu haben, die Menschen jetzt einfach alle wieder zurückschicken radikal, das ist keine Option, die haben wir in unserer Demokratie nicht. Das sind so Lücken, die ich mir im Journalismus öfters noch wünsche, dass die angeguckt werden.
Ja.
Aber ich entnehme dir jetzt doch, auch wenn du da so ein bisschen zögerlich warst, eine gesunde Portion Optimismus. Sonst würdest du ja auch diesen Newsletter gar nicht schreiben, oder? Wenn du sagen würdest, es ist schon verloren.
Ach, das ist so in Wellen. Das ist so in Wellen. Also manchmal habe ich das, wir veröffentlichen diesen Newsletter ja auch auf LinkedIn und da kriegen wir viel mehr Feedback als jetzt einfach nur, wenn wir den in die Postfächer versenden. Und das ist immer so, ich kriege dann immer so 10 Nachrichten, die so, hey, voll gut, dass ihr das macht und Demokratie, yay, und wir sind mehr und ne. Und das ist immer so, ach ja, toll. Und dann durchstößt es immer so eine gewisse, so eine kleine Blase, so pupp, und dann kommt immer so jemand, ja, du bist doch selber eine Volksverhetzerin und ne, und dann ist so, huch, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und dann bin ich immer so am Boden zerstört und überlege dann immer, soll ich mich jetzt da in das Gespräch einlassen oder nicht, ne, was man dann eben immer so überlegt. Und dann denke ich wieder, ach so, deshalb mache ich den Newsletter. Ah, okay, ja klar,
okay, nachdem das jetzt nur halb geklappt hat, dir was Optimistisches zu entlocken, sag ich noch mal was Optimistisches bitte, zum bitte. Schluss. Ich habe durchaus das Gefühl, gerade wenn wir jetzt über Medien reden und wenn wir über JournalistInnen reden, dass da ein großes Suchen in der Branche stattfindet. Also ja, ich reg mich auch noch manchmal auf, wenn Sachen schiefgehen, oder ich reg mich auch öfter auf. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch Fehler nicht mehr gemacht werden und da schon eine Offenheit auch da ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir es besser machen. Nicht bei allen, nicht flächendeckend, nicht vielleicht auch nicht in ganzen Häusern, vielleicht auch nicht in allen Leitungsebenen, aber doch in relevanten Teilen der Branche, so würde ich das jetzt sagen. Und es gehören ja auch die Leute dazu, die Medien nutzen. Da habe ich auch das Gefühl, die fordern inzwischen auch viel mehr ein, dass manche Narrative nicht übernommen werden, zum Beispiel.
Das stimmt. Also das habe ich auch festgestellt, dass zum Beispiel bei es gibt, Tagesschau Together hat, glaube ich, vor der Bundestagswahl irgendwie auch mal Alice Weidel gefragt, was denn jetzt Remigration sei. Und sie hat da irgendwas vor sich hingeschwurbelt. Und dann haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, so ein Unsinn, Tagesschau könnte doch nicht so stehen lassen und so weiter. Also da hat das Volk hat gesprochen. Oh Gott. Also daran war jetzt alles falsch an dem Satz.
Du liest doch zu viel AfD-Sprech, ich merke das schon.
Welches Volk? Es gibt kein Volk, Leute, nur dass das nochmal gesagt ist. Ne? Es gibt nicht das eine homogene Volk. Nein, aber da habe ich schon gemerkt, dass da sehr viel irgendwie Wachsamkeit da war, dass es eben einfach so nicht geht, dass das nicht gut genug ist, was die Tagesschau Together Redakteurin da in dem Moment geschnitten hat oder abgeliefert hat oder so. Ne? Das fand ich auch super. Das war mein positiver Beitrag. Das fand ich auch super.
Ja, nee, also teilen wir, glaube ich, diesen Eindruck. Aber gib uns doch gerne dann zum Abschied noch mal so was hands-on, was jetzt jeder, der hier zuhört, vielleicht auch selber machen kann im Alltag, um so rechte Narrative nicht noch mehr Raum zu geben in unserer Gesellschaft. Auch die Menschen, die nicht in Medien arbeiten.
Ich glaube, die größte Schwierigkeit, die ich bei mir selbst und auch bei unseren Lesenden feststelle, ist der Mut, überhaupt in die Gegenrede zu gehen. Dass es einfach emotional wahnsinnig anstrengend ist und dass man auch Angst hat vor dem Outcome. Weil was mache ich denn, wenn ich mich mit meinem Vater, meiner Mutter nicht auf einen demokratischen Grundkonsens einigen kann? Breche ich dann den Kontakt ab? Wie geht es dann weiter? Etc. Welche Lösung gibt es da? Und hier kann ich nur empfehlen, zu versuchen, diesen Mut aufzubringen. Es gibt tolle Leute, die viel zum Thema Gegenrede gemacht haben. Das ist unter anderem Ingrid Brodnik, die auch gerade ein Buch rausgebracht hat, Wieder die Verrohung heißt das, wo sie sich eben dazu äußert, wie man in diesen demokratischen Diskurs gehen kann, ohne dass man sich gegenseitig irgendwie beschimpft. Und so, das kann ich also wirklich nur empfehlen. Wir haben mit ihr auch ein Interview gemacht. Also die ersten paar Tipps kann man da zumindest im Newsletter nachlesen. Der wichtigste Takeaway, den ich vielleicht von Ingrid mitgenommen habe, war, dass sie gesagt hat, manchmal spricht man gar nicht mit dem Gegenüber. Manchmal spricht man mit den Menschen, die ringsum stehen. Das ist zum Beispiel im Büro so, dass man gar nicht unbedingt mit demjenigen spricht, der jetzt schon zum fünften Mal sagt, ja, die Ausländer kriegen alle Handys geschenkt, sondern da kann man sich irgendwie mal ein bisschen heimlich dazu belesen. Und dann spricht man gar nicht unbedingt mit demjenigen Menschen, sondern man spricht mit dem, der sich vielleicht gerade eine Kaffeetasse holt oder der irgendwie, weiß ich nicht, gerade seine Butter schmiert nebendran so, ne? Und so, dass der das mithört und denkt, ah, okay, die hat ein paar ganz gute Argumente, glaube ich, dagegen, gegen das, was der immer erzählt. Und so ist es auch auf Social Media. Also ich versuche schon immer in die Gegenrede zu gehen und Sachen zumindest nicht so stehen zu lassen. Vielleicht erreicht man dadurch den einen oder anderen sogar noch mal mehr. Also sie hatte wirklich viele gute Tipps. Was man mit unserem Newsletter lernen kann, ist, sich Wissen drauf zu schaffen, dass man einfach stärker erkennt, wenn was schief läuft und stärker versteht, wenn man ein ungutes Bauchgefühl hat, woher dieses Bauchgefühl kommt und warum das, was man da vielleicht gerade hört zum Thema, es gibt ja gar keine Meinungsfreiheit, warum das Quatsch ist, ne? Weil es eben Wissen drauf schaffen immer ein gutes Hilfsmittel ist, um eine Demokratie zu bewahren.
Und also du darfst auch Nein sagen, aber fällt dir auch noch was ein, wie man als mediennutzende JournalistInnen, weil das ja jetzt auch unser Thema war, auch vielleicht so feedbacken könnte, dass die in dem Sinne, was wir jetzt besprochen haben, arbeiten?
Also ich glaube, konstruktive Rückmeldungen zu geben und Kommentare zu schreiben, Leserbriefe zu schreiben, gern tun. Und es ist natürlich, und das haben wir vielleicht noch gar nicht richtig besprochen, aber es liegt gar nicht immer nur an den JournalistInnen. Journalismus ist auch ein wirtschaftliches Produkt. Ja, also das heißt, manchmal werden Überschriften auch absichtlich in irgendeiner Weise getextet, dass sie besonders gute, sag ich mal, wirtschaftliche Ergebnisse erzielen, dass sie besonders gern gekauft werden. Wenn wir das vielleicht auch rückmelden oder vielleicht einfach nicht unseren Euro für die nächste reißerische Überschrift, jetzt egal in welchem hoffentlich demokratischen Medium geben, dann können wir auch einen Beitrag, glaube ich, dazu leisten, dass sich sowas nicht weiter durchsetzt.
Ich freue mich sehr, dass du heute da warst, Maria, und dass du dir die Zeit genommen hast, nach deinem Broterwerbsjob noch deinen Feierabend mit uns zu verbringen. Dankeschön.
Danke dir.
Dieses Gespräch mit Maria hat mir ein Gefühl gegeben, das ich sehr lange nicht mehr hatte. Dass der Rechtsextremismus kein unbesiegbares Monster ist, das langsam unsere Demokratie zermalmt, während wir nur zuschauen können. sondern dass die AfD eigentlich ganz gut handelbar wäre, wenn sich alle auf ein paar grundlegende Sachen einigen würden. Und auch wenn Maria ja nur sehr zurückhaltend optimistisch war, ich gehe schon mit Hoffnung aus diesem Gespräch. Das war Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wenn ihr Feedback oder Hinweise für mich habt, dann freue ich mich sehr über Post, entweder per Mail an annika@übermedien.de oder per DM im Übermedienkanal auf Insta. Wir bei Übermedien sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in der Berichterstattung auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Wenn ihr also Lust auf guten Journalismus habt, aber Medien nicht einfach alles glauben wollt, dann abonniert am besten unseren kostenlosen Newsletter. Der liefert euch einmal in der Woche Antworten auf eure Fragen. Mehr dazu auf übermedien.de. Redakteurin dieser Folge war Lisa Kräher. Die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Tschüss!